Richtig Mutter. Richtig Mutter. Richtig Mutter. Richtig Mutter. Richtig Mutter. Egal wie man es sagt, die Richtung ist klar. Es geht mutterwärts. Um die Reise, Mami zu werden, Mami zu sein und allem anderen, was das mit sich bringt, geht es in diesem Podcast. Wir diskutieren persönlich, ehrlich und vatergrad über Themen, die du im Alltag nicht dazukommst, Tabus, die keinen Platz finden und Fragen, wo wir manchmal selber noch keine Antwort darauf gefunden haben. Herzlich willkommen!
Ist okay, ist gut. Ist bereit.
Mega.
Das letzte Mal haben wir von diesen Küchenkästchen geschwätzt.
Von diesen Tasseln.
Genau. Und dass wir dann so ganz kleine Tasseln tun. Und irgendwann, nach dieser Aufnahme, habe ich dann so gedacht, also das mit diesen kleinen Tasseln, das stimmt hier nicht so ganz. Du kannst ja nicht, wenn deine Tasse jetzt faustgross ist, kannst du ja nicht einfach kleine Tasseln draus machen. Aber, weißt du, was du kannst machen? Scherben. Und dann
weisst du einfach... Ich will meine Tasse nicht kaputt machen.
Du flickst sie ja nachher wieder.
Ja, nein, das ist ja doof.
Aber dann, ja. Und dann nimmst du so Scherben nach Scherben wieder rein in das Küchenkästchen.
Also die Babyhaustasseln haben mir besser gefallen.
Das hat mir besser gefallen.
Ich will nicht zuerst alles zertippern. Ah, wobei man doch sagt, man kann es nachher mit Goldleim.
Einfach mit einem schönen Leim.
Einfach, ja, mit einem Leim, wo nachher der Teller oder das, wo dann runtergefallen ist, oder das nachher schöner ist wie vorher.
Ja, und vielleicht, okay. Ich habe jetzt auch mal, vielleicht willst du, dass die Tasse dann auch grösser ist als vorher oder kleiner. Das habe ich, die Gedanken habe ich mir gemacht, okay, mit diesen Tassen. Aber die Idee von diesem Küchenkästchen finde ich immer noch super. Und ich habe mir überlegt, die das letzte Mal zugelassen haben, haben vielleicht die einen gedacht, also, was ist jetzt mit dem Küchenkästchen? Herr, wie meinen die das? Und ich habe mir das aufgeschrieben für mich. Jetzt in meinem Mund, ob du das auch so siehst. Also das Küchenkästchen, das bin ich. Und die Tassen drin, das sind die Anteile vom Ich.
Auch meine Hobbys, meine Zeit schlussendlich. Mhm. Mein Leben.
Mhm. Ja, oder? Aber weißt du, ja. die Anteile eben von deinem Leben, ja?
Ja,
und das Küchenkästchen ist so das.
Und das Hobby und das, was mein Leben ausmacht. Mit dem, was ich mein Leben fühle. Mein Küchenkästchen ist mein Leben, meine Zeit. Mit dem Tassli sind das, wo ich meine Zeit damit fühle.
Ja, das sehe ich gleich. Und dass, wenn man Eltern, oder jetzt in unserem Fall Mutter wird, dass man dann eben das Küchenkästchen ein bisschen ausräumen muss. Und die Tassen auf die Seite, man muss es nicht entsorgen. Und ich glaube, das haben viele Mütter dann im ersten Moment das Gefühl, so, ich muss alle Tassen entsorgen und es ist einfach nicht mehr meins und das kommt nie mehr. Und aber im Wissen, nein, wir tun sie nur auf die Seite und nach dies nach holst du die einen, aber vielleicht im kleinen Format, wieder führen. Und die können aber auch wieder wachsen. Und du kannst aber auch entscheiden, welche Tassen nimmst du wirklich wieder führen und welche entsorgst du vielleicht dann wirklich?
Hey ja, wenn es da scheppert und kleppert, wir sind wirklich am Kaffee trinken. Aus grossen Tassen. Und wenn es noch mehr scheppert und kleppert, ist es die Baustelle bei uns vor dem Haus, wo der Bagger und der Kipplaster ihre Arbeit machen, während wir hier schwätzen.
Und ich habe dir geschrieben, eigentlich wäre unser Plan gewesen, ein anderes Thema heute nehmen. Und ich habe dir dann geschrieben, ob wir das Thema nicht ändern können, weil ich mich im Moment mit dem Thema Grenzen beschäftige. Jetzt in meinem Fall in Bezug auf Umgang mit meinem Sohn oder Erziehung oder wie man das nennen will. Und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ah krass, Grenzen und Muttertät hat auch mega viel miteinander zu tun. Und ich habe mir dann mal überlegt, okay gut, Grenzen und Muttertät, wie hängt das miteinander zusammen? Ich habe bei der Schwangerschaft angefangen. Und dort so ein Wort, man dort in den Sinn kam, ist Abgrenzung. Wir sind dann so Beispiele in den Sinn gekommen, oder auch Erzählungen, nicht, dass ich das selber so erlebt habe unbedingt. Dass, wenn man schwanger ist, dass dann die Leute kommen und einem ihre Geburtsgeschichten ungefragt erzählen. Und man vielleicht dann in dem, also ja, und man dann vielleicht denkt so, das will ich gar nicht wissen.
Ja, weißt, es sind ja dann nicht die schönen Geburtsgeschichten meistens. Es sind dann meistens die, die irgendwie sagen, ui, nein, gehe ich ja nicht dorthin, mache ja nicht das oder selbst oder so. Das ist mir auch nicht so passiert. Oder ist mir jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Aber man hört es von anderen. Oder einfach die Schauermärchen, die einem dann auf einmal erzählt werden. Gut, Grenzen beide in Schauergeschichten.
Abgrenzung, ja, eben genau, dass man für sich dann kann entscheiden kann, will ich so Geschichten hören oder nicht. Will ich jetzt die Tipps annehmen von anderen oder nicht.
Ich glaube, es ist das, Geschichte hören. Also bis ich dann checke, dass ich Stopp sagen müsste. Es ist ja dann auch recht unhöflich, so gefühlt, wenn man jemandem, der eigentlich etwas sehr Persönliches erzählt, sagt, ich will das nicht wissen. Das musst du mir jetzt nicht erzählen, wenn der andere schon so drinnen ist. Wo ich ja, im Nachhinein dann mehr finde, okay, will ich jetzt das mitnehmen oder lasse ich das da, wo ich jetzt bin? Ich glaube, es ist mehr, also für mich ist es mehr der Punkt, nehme ich es mit oder was mache ich jetzt mit dem? Kann ich es auch einfach stehen lassen? Wenn es sich nicht häuft natürlich, wenn man nur noch überhäuft wird mit so Schauergeschichten, dann ja, ist vielleicht dann wirklich auch der Moment, um den Nächsten zu sagen, ist es eine Geschichte, die dich froh macht oder willst du mir sie erzählen, dass Mut oder nicht? Nochmal neu mit deponiert hast?
Also ja, ja, das stimmt, man kann sich auch im Nachhinein abgrenzen.
Was vielleicht sich nicht einfach ist oder nicht einfacher ist. Also mal, es ist einfacher, weil man dem anderen nicht ins Gesicht muss sagen, ich will das nicht hören.
Was mega viel Mut braucht, oder?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Und ich habe jetzt überlegt, wenn du das erste Mal Mutter wirst, glaube ich, hast du ganz viele so Momente, wo du dann im Nachhinein denkst, so, aha, das habe ich gar nicht so will, aha, das sind Dinge, weißt du, das würde ich das nächste Mal anders machen oder gar nicht oder viel mehr. Oder,
gibt es etwas bei dir, in der einfach auf die Schwangerschaft bezogen, wo du sagst, hey, das will ich viel mehr machen?
Das ist eine schwierige Frage. Hey, so spontan fällt mir nichts nicht. Zuerst habe ich so überlegt, ja, so die Zeit geniessen, wo du noch nicht so viel Verantwortung trägst. Und wenn ich dann so über das nachdenke, habe ich jetzt aber nicht das Gefühl, dass ich das jetzt mehr hätte wollen machen. Weißt du, was ich meine? Oder so, wie ich es gemacht habe, aha, bis zu dem Zeit, bis zu der Geburt. Stimmt das für mich im Nachhinein? Man muss wirklich auch sagen, ich finde, die Natur hat das wirklich sehr gebig eingerichtet, dass man einfach so viele Sachen vergisst. Die Natur denkt, ja, ja, dann machst du hoffentlich noch ein paar Mal weiter.
Genau, ja, und ich muss schon auch sagen, bei einer zweiten Schwangerschaft ist es doch auch noch ein bisschen anders, weil du kannst nicht mehr so, also jetzt gerade so, wenn ich daran denke vom Arbeiten oder so, bin ich doch viel mal heich und einfach hergelegen aufs Sofa und ein bisschen nichts gemacht. Sobald aber ein Kind oder mehrere Kinder da sind, bist du dann schon in dem Alltagstrubel drinnen, wo dann das Herrenliegen schon ein bisschen kürzer muss treten oder so, dass für sich selber Zeit haben, ein bisschen kürzer tritt, wo ich jetzt jedem schwangeren Mami empfehle, dass sie sich möglichst früh krank schreiben lässt. Also will ich vor allem einfach auch im Hintergrund immer noch meine Frauenärztin hören, die sagt, schauen Sie eine Geburt und vor allem das Wochenbett ist kein Spaziergang. Schauen Sie, dass Sie genug Energie haben. Ich schreibe Sie sehr gerne genug früh krank. Einfach, um sie und die Heime nuschen und können das noch auftanken, was man braucht und nicht schon erschöpft in die Geburt starten. Ich habe das bei der ersten Schwangerschaft angenommen, glaube, wenn es mir recht ist, 6 Wochen vor erfundenem Termin. Und jetzt bei der zweiten Schwangerschaft wirklich 8. Ich glaube, es waren 8 Wochen vor erfundenem Termin. Wo mir auch die Hebamme dann gesagt hat, hey, mit noch kleinem Kind daheim, komm, wir schauen doch, dass du wirklich einfach zu ein bisschen Schnuff kommst. Und ich habe mich beide mal wirklich von Anfang an 100% krank schreiben lassen. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen jobbedingt, weil es einfach einfacher ist als Lehrperson. Aber ich kenne jetzt auch gerade eine Freundin, die sich teilkrank schreiben lassen hat, dass sie einfach sagt, hey, ich arbeite noch 6 Stunden pro Tag, in 2 oder 3 Tagen, glaube ich, dass sie nach Hause kommen und auch noch mal ein bisschen Zeit für sich hat. Also das ist wie das, was ich finde, würde ich jedem Pärli, wo älteren wird, empfehlen. Möglichst das, was man kann nutzen, gesetzeswegen auch zu nutzen. Weil ich meine, in anderen Ländern ist man einfach schlichtweg, also in Deutschland weiss ich nicht, sind es glaube ich mehrere Wochen vor der Geburt, wo man krank geschrieben ist. Und bei uns muss man so kämpfen, dass man grundsätzlich bis zum Tag vor der Geburt müsste im Job stehen. Wenn ich denke, ich arbeite als Lehrperson, wo ich jetzt noch entscheiden kann, sitze ich her, stehe ich auf, wie intensiv gestalte ich meinen Alltag.
Und dort musst du 2 Wochen vorher aufhören.
Ich habe auch gemeint, wenn nicht sogar noch mehr. Aber wenn ich jetzt denke, in anderen Jobs, also müsste ich den ganzen Tag sitzen, wäre es mega unangenehm gewesen, müsste ich den ganzen Tag stehen, noch unangenehmer. Dort finde ich wirklich,
wäre mein heißer Tipp. Nehmt euch genug Zeit vor dieser Geburt.
Was auch mit Abgrenzung zu tun hat, ne?
Ja.
Abgrenzung gegenüber den verschiedenen Meinungen zu dem.
Das ist doch so der blöde Spruch, es sagt am Schluss niemand Danke.
Mhm.
Wenn du bis zur Geburt dort gestanden bist und dich abgekrüppelt hast, bereust du es dann vielleicht eher.
Wiederum fällt mir gerade ein, von wegen Abgrenzen, wenn jetzt das jemand möchte, so machen.
Hey, unbedingt.
Und für dich stimmt. Dass man sich aber dann auch abgrenzt und sagt, ja, nein.
Genau.
Ich will das aber so.
Genau, das ist, mir jetzt auch grad, so. Das ist mir jetzt auch gerade, das ist jetzt einfach meine sehr einseitige, vielleicht auch ein bisschen eingeschränkte Meinung. Aber das Mami, die jetzt ins Turnen gekommen ist, hat vielleicht gefunden, hey, ich muss raus, ich muss einfach etwas machen. Oder auch die Freundin, die sagt, hey, ich will noch arbeiten, ich mache das so gern, ich will noch den Alltag haben, die Routine haben. Also nicht, dass ich nicht gerne arbeiten kann, ich bin sehr gerne arbeiten, aber die Routine noch zu behalten. Hey, jede auf ihre Art. Ich finde es einfach wichtig, dass man aufklärte Entscheidungen trifft. Und dort gerade etwas, was ich immer wieder finde mit diesen aufklärten Entscheidungen, falls du schwanger bist, du darfst zu allem, egal wer dir das sagt, auch zu Ärztemeinungen Nein sagen. Zu allem. Wenn dir eine Hebamme sagt, wir machen jetzt ein, ich muss immer überlegen, das CTG ist das, was man in der Schwangerschaft macht. Und das CT ist das, was man nicht in der... ich weiß nie, welches ist. Ich glaube, das CTG ist das von der Schwangerschaft. Du darfst dem Nein sagen. Du musst nicht 20 Minuten dort liegen und die Herztöne von deinem Kind aufnehmen lassen. Weil je nachdem, was dort rauskommt, hat das einen Rattenschwanz, wo du darfst sagen, das will ich nicht. Und auch, also zu allen Unterschieden. Ich bin in der zweiten Schwangerschaft ein einziges Mal bei der Frauenärztin gewesen. Sie hat mich dann zwar, wie sagt man, in Worte in den Arm genommen und hat so gesagt, Frau Müllebach, warum kommen Sie erst jetzt? In der 18. oder 20. Woche oder irgendwie so. Wo ich ihr dann auch sagen konnte, was will ich vorher da? Ich könnte jeden Tag einen Ultraschall machen und es wird meine Angst, dass etwas mit dem Kind nicht in Ordnung sein könnte, geht nicht weg. Ich muss doch das aus mir selber raus, mit mir selber machen, dass ich die Sicherheit haben und dass ich meinen Weg finden darf und ich muss nicht all diese Untersuchungen machen. Ich muss mir nicht Eisen reinlassen, wenn ich finde, hey, eigentlich geht es mir im Fall mega gut. Und wenn der Eisenwert jetzt zu tief ist, dann ist das auch schön auf dem Papier, aber ich entscheide für meinen Körper selber. Wenn irgendwie während dem Stillen nachher alle sagen, oh mein Gott, gib dem Kind doch den Nuki und ich finde, nein, ich will das nicht, ich finde andere Lösungen, dann finde ich andere Lösungen. Es ist so streng manchmal, um sich vor allem gegenüber Ärztemeinungen und dem medizinischen Personal abgrenzen. Aber grundsätzlich darfst du das, weil es ist dein Körper und es darf dir niemand sagen, was du mit deinem Körper, auch als schwangere Person, als schwangere Frau in dem Fall, was du zu tun hast mit deinem Körper. Auch unter der Geburt nicht. Wenn du nicht in die Badwanne willst, dann willst du nicht in die Badwanne und es ist im Fall in Ordnung.
Und das mega Schwierige bei diesem Thema finde ich, dass du ja in dieser Muttertät, eben schon in der Schwangerschaft, dass du einfach so verletzlich bist.
Genau, es ist so fragil.
Oder du bist so fragil und du willst das ja einfach das Beste und willst, oder? Ja. In dem Sinne keine Anführungszeichen Fehler machen. Und,
ja.
Und du bist vielleicht auch, je nach Person, auch sehr unsicher. Oder hast, je nachdem, was du auch für Vorerfahrungen gemacht hast, oder schon Kind verloren hast, wo einfach das so
das
verletzlich. Hocken. Und ich glaube, das ist das, wo der Moment, wo ich gecheckt habe, ah, krass, eben Muttertät und Grenzen, ein riesen Thema.
Ja.
Und sie können in dieser Verletzlichkeit dann aber können abgrenzen, das ist
Druckmittel,
Monsteraufgabe.
Das Druckmittel, dein Kind trägt Schaden davon.
Mhm.
Was so ein grosses Druckmittel ist, schlussendlich aber hinten raus, wenn wir schauen, was passiert wirklich mit dem Kind, trägt es wirklich einen Schaden davon, sehr, 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 sehr selten wirklich der Fall ist.
Mhm.
Vielleicht aus Unwissenheit vom Gegenüber, vielleicht aus Angst beim Gegenüber, es nicht mehr können zu kontrollieren. Also jetzt gerade vom Ärztepersonal oder vom medizinischen Personal, wo vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht hat. Also es trägt ja jeder seinen Rucksack mit sich. Jede Hebamme, jede Ärztin, jeder Arzt, den ich treffe, wenn die Eltern sind, wenn die Geschichten gesehen haben, gerade im Spital siehst du ja manchmal wirklich die unschönen Sachen, wo sie auch nur das Beste wollen.
Ich wollte gerade sagen, wie so am Ende des Tages, wenn alles das Beste.
Ja.
Und aber jeder muss dann wieder für sich selber entscheiden, was ist dann aus meiner Sicht das Beste. Ja. Wie viel, ich sage jetzt, oder jetzt du, wo sagst, hey, ich kann einfach, musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, ich kann so wenig Untersuchungen wie möglich wählen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder einfach so die nötigsten.
Ja, ich habe einfach in der zweiten Schwangerschaft für mich entschieden, dass untersuche mehr oder weniger invasive Sachen sind, die ich nicht will, weil ich mich darauf vorbereitet habe, auf eine Geburt, wo ich entscheide, wie ich es will haben. Wo ich mich auch schon in der Schwangerschaft darauf vorbereitet habe, können zu sagen, nein. Und das ist mir so schwer gefallen, dass ich gewusst habe, ich muss das vorher üben. Und wer ist ein dankbares Klientel, wie meine Ärztin, die ja einfach einen Dienst anbietet, den ich in Anspruch nehmen darf oder nicht? Was ist ein dankbares Klientel wie die Hebammen gegenüber, die einen Dienst anbietet, den ich annehmen darf oder nicht? Ich durfte ins Geburtshaus jetzt bei der zweiten Geburt, wo ich auch dieser Hebamme dort in den ersten paar Gesprächen das ganz ehrlich auf den Tisch gelegt habe und gesagt habe, schau, ich bin in der ersten Geburt so überrumpelt gewesen. Ich fühle mich im Nachhinein auch ein bisschen über- und hintergegangen von ein oder anderen Leuten, dass ich das nicht mehr will. Dass ich will können lernen, sagen, was ich dann nicht brauche. Oder was ich dann allenfalls brauche, wenn ich das gerade merke in dieser Situation. Und sie hat mich mega bestärkt in dem, dass sie gesagt hat, schau, ja, du siehst das ganz richtig. Alles, was ich dir da anbiete, ist wirklich ein Angebot. Und wenn eine Kollegin von mir da hockt, dann ist das genau das gleiche Thema, dann darfst du auch Nein sagen. Und sie ist wirklich, ich habe dann am Schluss leider nur sie immer wieder gegenüber von mir gehabt.
Leider, weil du gerne weil ich, andere
ja, weil ich es gerne geübt hätte.
Andere.
Weil ich das so gerne geübt hätte. Nein sagen auch noch an anderen. Aber sie hat dann wirklich das auch schon so formuliert und gesagt, schau, es wäre jetzt der Ersttrimester-Test. Du dürftest jetzt zu der Ärztin und das in Anspruch nehmen. Wo ich auch sagen konnte, okay, und dann kommt bei dem Ersttrimester-Test raus, dass mein Kind mit einer Chance von 1 zu 52'000 Trisomie 21 hat. Sorry, aber das Geld können wir uns sparen, das brauche ich nicht. Ich weiss gar nicht, was dann alles noch genau unser Wert hat sie gefunden. Schau, das wäre jetzt. Ich darf die jetzt von der Krankenkasse zahlt ein CTG machen. Ich darf die jetzt das und so und so und so. Habe ich alles können sagen, wette ich nicht.
Und ich glaube, in dem Moment ist die Transparenz dann mega wichtig, oder? Dass man aufklärt ist über seine Rechte. Vielleicht hat man ja praktisch keine.
Ja.
Aber vor allem seine Rechte. Dass man weiss, welche Blumen sind jetzt in diesem Blumenstrauß drin und welche mag ich jetzt pflücken und welche lasse ich drin, oder?
Genau.
So. Ich muss immer wieder einfach an die Mütter denken, wo sich vielleicht noch viel mehr, ich sage jetzt Untersuchungen oder Termine im Spital oder bei den Ärzten sich wünschen. Einfach, weil sie aus Angst sorgen. So. Und wo ich auch überlegt habe, und dann kannst du das auch einfordern, wenn du sagst, ich brauche mehr.
Du darfst das für mich.
Hey, und es fällt mir gerade so ein Beispiel, ich weiss, da bin ich in den letzten 4-5 Wochen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, hey, jetzt habe ich das Kind nicht mehr gespürt. Weißt?
Die letzten 4-5 Wochen von der Schwangerschaft.
Ja. Und dann habe ich dann mitgemacht, dass es fängt dann an rattern, gell, und so. Mhm. Und dann bin ich so froh gewesen, habe ich dann am Geburtsort dann können anrufen und einfach nur schon mal die Sorgen können mitteilen. Und wo sie mir dann gesagt haben, jetzt probierst du mal dieses und jenes und dann schaust du mal und dann meldest du dich nochmal. Wo ich dann schlussendlich wirklich entschieden habe, ich will jetzt dort anfahren und ich will, dass sie das schnell anschauen.
Ja.
Also das heisst, sie haben dann die Herztöne
abgelöst.
Und ich bin so froh, dass ich das einfach so unkompliziert können machen für mein Gefühl.
Hey, das habe ich im Fall wirklich auch in der ersten Schwangerschaft, bin ich auch mal, ich weiss nicht, ich habe mich dort so in eine Spirale reingeritten, wo nur noch abwärts gegangen ist. Ich hatte so Angst am Schluss, dass ich wirklich am Morgen fast brüllend der Ärztin angerufen habe und gesagt habe, kann ich bitte vorbeikommen? Ich hatte so Angst. Und am Nachmittag wirklich konnte gehen und sie mir konnte sagen, es ist alles gut, um wieder aus dem Hamsterrad rauszukommen. Und wenn das passiert, hey, unbedingt nehmt alles in Anspruch, wo euch zu Füßen gelegt wird. Als Schwangere kommst du ja auch ganz viel, wirklich angeboten über und auf dem Silbertablett serviert über, wo du kannst sagen, ja gern.
Wenn wir bei der Abgrenzung bleiben, nicht das Gefühl haben, ich kann jetzt doch nicht noch mehr. Ich kann doch jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht noch mehr und ich darf doch jetzt da nicht. Und, oder auch, wo zum Teil vielleicht eben auch Rückmeldungen kommen, du bist jetzt ein bisschen empfindlich. Von wegen Abgrenzung, zum sagen, ja, aber.
Genau, also zum sagen, ja, ich bin ein bisschen empfindlich, weil es geht um meinen Körper und um das Kind, das in meinem Körper darf wachsen. Also wieder im Umkehrschluss ist dann, wenn ich ja nichts mache, in dieser Situation, wo es mir nicht gut geht und dann irgendetwas, blöd gesagt, passiert, sind sie dann auch wieder die Leute rundherum, die sich die Schnurren verreissen. Also es ist einfach, man kann es den Leuten rundherum eh nicht recht machen. Die Leute denken, was sie wollen. Also und sie machen es sowieso, ob du X, Y oder Z machst. Also nicht einmal als schwangere Frau, das ist ja bei allen so. Die Leute denken sowieso. Mhm. Genau, dort für sich zu entscheiden, was dann stimmt und was dann passt.
Und vorhin habe ich überlegt, was würde einem, oder jetzt in unserem Fall, was hat uns geholfen, um seine eigenen Grenzen dort können finden, dass man sich abgrenzen kann. Und mein erster Gedanke war, hätte es genützt, wenn man sich hätte können mit anderen Schwangeren austauschen, mit Leuten, die genau jetzt in der gleichen Situation sind wie du selber?
Ja.
Das war jetzt einfach so eine spontane Idee gewesen.
Ja, ich glaube ja. Vielleicht nicht unbedingt mit Leuten, die genau in der gleichen Situation sind. Ich mag mich erinnern, ich habe eine Weile lang Schwangerschafts-Yoga unterrichtet und habe dort jede Woche die Frauen wieder gesehen und die einen sind zum zweiten Mal, die anderen zum ersten Mal, die anderen zum mehrten Mal Mami geworden. Die einen haben Kinder müssen gehen lassen in der Schwangerschaft, die anderen nicht. Und es ist dann am Schluss gar nicht mehr so sehr um das Yoga körperlich gegangen, sondern vielmehr um das, hey, wie hast du das erlebt? Wie kann ich das machen? Was gibt es noch? Oder einfach so der Austausch untereinander ist mega wichtig geworden. Kommt natürlich auch mega auf die Gruppe drauf an, wie gut, dass die sich verstehen. Aber dort haben wir wirklich ganz vieles auch können miteinander teilen und tragen und einfach ja, austauschen, so dass wir nachher können sagen, wir gehen mit einem grösseren Empowerment wieder aus dem Yoga raus. Und vielleicht auch ein bisschen entspannter, das wäre dann auch noch schön, so nach einer Yogastunde. Und vielleicht auch gerade eben so verschiedene Stadien von der Schwangerschaft, die miteinander sind, wo man wie kann sagen, hey, mir geht es jetzt gerade in der 36. Woche so, mir geht es in der 8. Woche so, ich weiss gar nicht, in welcher Woche das ich bin, weil es mich nicht interessiert. Mein Körper ist jetzt einfach gerade so unterwegs.
I keep it in mind, vielleicht mache ich ein Angebot.
Habe ich auch schon. Genau, da habe ich auch schon wieder drüber nachstudiert.
Wir vergessen es nicht.
Nein, sicher nicht.
Das ploppt immer wieder auf.
Das ploppt immer auf. Das und nicht unbedingt nur ein schwangeren Kreis, sondern einfach allgemein ein müteren Kreis. Oder sagen wir ein Betreuungspersonenkreis. Ich weiss nicht, ich finde immer, dass der Mami-Kreis kann ja mega bereichert werden durch eine männlich sozialisierte Person. Mhm. Ja, da gibt es einen Haufen Möglichkeiten. Haufenweise.
Wir informieren euch, wenn es konkret wird. Und schreibt uns doch, wenn ihr findet, ja,
es braucht
einen schwangeren Kreis oder was auch immer für Kreis.
Genau.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Genau.
Weiter geht's mit Grenzen. Man ist dann schwanger und irgendwann ist die Schwangerschaft fertig. Und dann kommt die Geburt. Und das ist eine Grenzerfahrung.
Ja. Inwiefern für dich?
Eine Grenzerfahrung, weil ich bis zu dem Zeitpunkt nicht weiss, was ich diesbezüglich kann leisten. Kann man es leisten sagen? Was ich schaffe, was mein Körper schafft, was meine Psyche schafft. Ja, wirklich bis zu dem Zeitpunkt weisst du das einfach nicht. Ich glaube, das ist auch das, wo vielen auch Angst macht, weil sie einfach nicht wissen, was kommt auf mich zu und wie kann ich mit dem umgehen, wie geht mein Körper mit dem um, wie weit geht die Grenze dort. Das ist wie so im Dunkeln und dann sehe ich es dann klarer und weiss, ah, okay,
das wäre möglich.
Das alles schaffe ich auch noch.
Ja, also ich finde das ja mega grossartig. So die Erstgebärenden, die eine Hausgeburt oder das im Geburtshaus machen oder so, einfach zum sagen, ich gehe dort hin, das kommt gut, ich habe das Vertrauen. Wo ich wie merke, ich weiss nicht, woher das kommt, dass ich wie das Gefühl habe, ui, beim ersten Kind musst du doch ins Spital. Wieso? Ins Krankenhaus. Du bist ja nicht krank. Du kommst ein Kind über. Das ist ja am anderen Ende vom Spektrum von krank. Und dass ich finde, wieso muss man wissen, oh, ich könnte PDA haben, oh, ich habe Schmerzmittel und so. Das ist vom Negativsten ausgegangen, beim Schönsten, was dir passieren könnte. Ich hoffe, ihr kommt daraus, oder du kommst daraus, wie ich es meine. Weil es ist es ist wie, ich habe beides dürfen erleben. Ich war im Spital, gewesen, bei der ersten Geburt, im Geburtshaus, bei der zweiten Geburt. Und ich meine, das ist so ein anderes Erlebnis gewesen, dem Geburtshaus. Also wie du sagst, die Grenzerfahrung und wie einfach zu sehen, jetzt kann mir nichts mehr passieren, weil jetzt habe ich das Kind auf die Welt gestellt, ohne dass irgendjemand irgendetwas gemacht hat, reingefingelt hat, gesagt hat, bräuchtest du noch, könntest du noch, soll ich noch, sondern einfach seine Hand bei sich behalten hat und mich einfach machen lassen hat. Wo ich bei einer ersten Geburt ganz anders erlebt habe und viel in einem stärkeren Raster getaktet war, wo mich dann irgendwann so angefangen hat zu stressen, dass es dann aus meiner Sicht jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz so gut rausgekommen ist. Wo mir jetzt aber einen Haufen Freundinnen und Kolleginnen auch schon erzählt haben, dass sie im Spital eine wunderbare Geburt erlebt haben. Also das ist auch nicht sakrosankt, dass das Spital einfach per se ein schlechter Ort ist, um ein Kind zu bekommen. Jedes Paar nach seinem Gusto oder nach seinem Sicherheitsbedürfnis. Wobei ich da auch muss sagen, mein Mann hat wir sind das Geburtshaus anschauen und er hat gefunden, auch das will ich lieber nicht. Aus verschiedenen Gründen. Und dann haben wir uns auf das Spital geeinigt, wo mir am Ende des Tages nicht so gepasst hat. Und bitte, liebe schwangere Frauen, hört auf euer Gefühl.
Abgrenzung.
Abgrenzen. Und sind wir auch am eigenen Partner gegenüber, um zu sagen, schau, wenn es dir dort nicht passt, ist das mir gleich. Es tut mir leid, du musst nicht mitkommen, wenn du das nicht willst, wenn du das nicht magst, wenn du dir das nicht zutraust. Aber ich will an einen Ort, wo ich mich wohlfühle, wo es schön ist, wo ich mich auf mich konzentrieren kann. Weil ich komme das Kind über.
Und wo ich mich sicher fühle.
Genau.
Gell? Und ob jetzt das bei sich zu Hause ist oder im Spital oder wo auch immer.
Ja, unbedingt.
Das,
weil am Ende vom Tag ist der andere, also jetzt gerade bei beiden Geburten, ist mein Mann einfach da gsi, daneben gsi. Und ich glaube, bei der zweiten Geburt noch viel mehr einfach daneben gsi, weil ich so genauer gewusst habe, wohin das es geht, wo das ich ihn brauche und wo nicht. Es hat mich auch Mut gebraucht, um zu sagen, es kann sein, dass ich dich nicht dabei haben will. Und ich habe gestaunt, dass er gesagt hat, hey, das habe ich mir auch schon überlegt. Also sprechen die Themen an, weil auf der anderen Seite könnte es ganz gleich aussehen.
Und es ist auch spannend, ich habe eine Freundin, die wird bald zum ersten Mal Mutter.
Mhm.
Und sie hat den Mut gehabt jetzt und hat ihrem Partner gesagt, hey, ich will dich nicht dabei haben, ich will lieber meine Mami dabei haben. Und ich habe das grossartig.
Ich komme gerade Hühnerhaut
über. Ja, also ich schudere jetzt gerade. Und ich habe, wo sie mir das erzählt, habe ich gesagt, wow. Ich finde das
Was macht das mit dieser Beziehung, überlege ich mir jetzt gerade. Aber auf die andere Seite, in anderen Kulturen oder auch noch bei uns vor ein paar Dekaden, haben Frauen in Frauenkreis ihre Kinder bekommen. Mit ihren Tanten, Müttern, Freundinnen. Und das war ja überhaupt kein Mannending gewesen. Ich glaube, das ist relativ eine neue Erfindung, dass der Papi muss dabei sein, weil es ja so ein schönes Erlebnis ist und dann der ein oder andere Mann aus dieser Geburt rauskommt und das nicht so sieht.
Traumatisiert ist auch, oder? Gibt es wirklich ja. Auch? Also,
ja,
ja,
also
es gibt ja genau, traumatisiert.
Es gibt ja wie beides. Väter, die rauskommen und sagen, leck du mir am Job, was meine Frau da gerade geleistet hat.
Eine neue Seite kennengelernt.
Genau. Und andere, die sagen, was meine Frau dann gerade geleistet hat. Oi.
Auch wenn ihr als Vater, als werdender Vater,
das Gefühl als anderen Teil. Also kann ja auch eine Frau sein.
Genau. Also der Teil, der nicht schwanger ist.
Genau. Stelle ich mir noch schwieriger vor, wenn es andere auch. Also ich als Partnerin würde, glaube ich, noch gerne dabei sein. Aber wenn, ja, wenn dann das meine Frau würde sagen, ich will es lieber nicht, weil mich das im ersten Moment, glaube ich, tüpfen.
Aber wenn ich das Gefühl habe, es kann ja umgekehrt sein, ja. Dass die Schwanger sagt so an, das hätte ich gern und so, und du aber merkst, das ist mir nicht so wohl mit dem, probieren den Mut zu finden, um das aussprechen. Und ich verstehe, es ist also, wie du gesagt hast, macht sich auch Sorgen, was das dann mit der Beziehung macht. Umgekehrt ist aber auch die Frage, was macht das andere mit der Beziehung, wenn du dann dabei bist und eigentlich gar nicht willst und es dann mega unangenehm ist. Und,
ja. Genau, weil für mich ist Geburt oder der Ort, wo das Kind auf die Welt kommt, ist ein heiliger Raum. Auch wenn das jetzt ein bisschen sakral tönt. Aber das neue Leben
wirklich in die Welt zu lassen, als Gebärende so offen zu sein, du nimmst einfach alles wahr. Alle Stimmungen, alle Schwingungen. Und wenn da jemand ist, der Angst hat, der verunsichert ist, der sich nicht ganz wohl ist, dann nimmt man das wahr. Weil du bist wie, ich stelle mir immer vor, eine Gazelle. Eine schwangere Gazelle, die in der Wildnis aussen ihr Junge auf die Welt bringt, mit ihrem Sinn überall ist, weil es könnte ja ein Gepard, ein Löwe, irgendetwas haben. Und nur wenn es ein Rascheln hat in einem Busch, wird die Geburt abgebrochen und dann wird die Flucht ergriffen oder so. Also so stelle ich mir das vor. Ich glaube nicht, dass Gazellen nicht zuhören, sonst korrigiert mich bitte. Nein, aber in unserem tiefsten Inneren sind wir immer noch so gepolt, dass die Geburt muss so sicher sein als Gebärende, sonst wird der Prozess abgebrochen, weil du gebierst dein Kind nicht in einen unsicheren Raum. Also jede Frau, die im Krieg ihr Kind auf die Welt bringt, wird sagen, ja, du in deinem sicheren Hafen mit deinen grossen Luxusproblemen kannst jetzt da noch lang schwätzen. Ich glaube, es gibt wirklich auch andere Situationen und wie du sagst, auch die Kraft, die Frauen können aufbringen können, um ein Kind auf die Welt zu bringen, wenn es dann so weit ist. Da gibt es noch ganz einen Haufen andere Geschichten. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass in unserem Kulturkreis wir Sicherheit, Geborgenheit brauchen, um ein Kind auf die Welt zu bringen.
Ich würde sogar sagen, in allen Kulturkreisen braucht es das. Ja. Und das kann aber vielleicht auf verschiedene Art und Weise dann hergestellt werden.
Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht so überlegt. Es muss ja in einer Kriegssituation, kann ja das auch für den Moment unter den Leuten, die dort an dieser Geburt anwesend sind, ein sicherer Raum sein. Das stimmt.
Und aber auch, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das bedeuten muss. Also, ja, da schüttelt es mich dann gerade wieder.
Ja.
Was mir jetzt aufgefallen ist, wir haben jetzt immer von den, wie sagen wir, Vaginalgeburten.
Ah, oh, natürlich, geschwätzt. Stimmt. Ja, die physiologische Geburt.
Genau, es gibt ja noch andere Wege,
Geburt, genau.
Die Kinder auf die Welt kommen. Und ich finde aber, für das gilt das genauso.
Ja, und dort finde ich es auch noch spannend, dass man, also das ist sicher auch wieder meine Bubble, ist wie die Bauchgeburt ist zweite Klasse.
Aus Sicht von wem?
Aus Sicht von denen, die schon Kinder haben und die auf physiologischem Weg auf die Welt gebracht haben. Also oder so kommt es mir vor, so am Kaiserschnitt. Aha, hast du ihn sicher noch gewählt. Du hast sicher noch das Datum entschieden. Es schwingt so, dass... Ah, es ist im Fall die einfachere Geburt.
Sie hat so runtergemacht.
Ja, hat, genau. Es ist so ein bisschen das, wo ich aber auch inzwischen... Also das habe ich, merke ich auch selber, das habe ich lange auch gehabt, die Meinung, was mir jetzt im Nachhinein auch leid tut. Weil die Bauchgeburt ist manchmal ja nicht selber gewählt. Die Frauen haben sich das ja vielleicht nicht so gewünscht und machen nachher emotional ihren Weg, um ihren Frieden zu finden mit dem. Und zum anderen ganz körperlich, die Narbe, also die ist wirklich einschneidend auf allen Ebenen, ganz wortwörtlich. Und was das in der ersten Zeit macht mit der Mobilität, die du einfach nicht hast, wo du auf jemanden angewiesen bist, wo das Kind betreut, weil du nicht recht kannst aufstehen, glaube ich auch. Also ich habe das selber nicht erlebt, darum habe ich nur von Erzählungen die Eindrücke, die ich aber auch ganz, wie soll man sagen, intensiv finde.
Und wo ich glaube, hat dann auf der psychischen Ebene der Muttertät, wo man sich dort mega, mega, mega Sorge heben oder sich um sich kümmern. Ich stelle mir vor, man fühlt sich dann auch sehr hilflos und denkt sich vielleicht dann auch, hey, und jetzt kann ich mich nicht einmal irgendwie recht um mein eigenes Baby kümmern und was bin ich für eine schlechte Mutter und so, oder? Einfach, oder weil du einfach so verletzlich bist und das ganze, die ganze Hormonumstellung und so.
Und so verletzt bist, oder? Genau. Mit dieser Narbe.
Ja.
Genau, aber ich glaube, das ist gar nicht einmal unbedingt nur mit dieser Bauchgeburt. Ich glaube, dort kommt ganz physisch noch etwas dazu. Aber es kommt ja mega darauf an, wie du, also allgemein, dein Kind geboren hast. Du kannst ja auch Verletzungen mitnehmen aus der Geburt, die dich dann lahmlegen. Ja, ich glaube, die erste Zeit nach einer Geburt ist so oder so eine strenge, eine anspruchsvolle mit allem, was da ist. Darum bleibt man ja meistens auch noch ein paar Tage in dieser Einrichtung oder in dem Haus, wo man das Kind bekommen hat. Also ich habe meine allergrößte Hochachtung vor denen, die ihre Kinder ambulant bekommen und dann wirklich ein paar Stunden nach der Geburt gerade wieder, schon wieder heimgehen, was auch seine Berechtigung hat, auch seine Überlegungen hat. Ich für mich hätte es nicht können. Also wir haben auch bei der ersten Geburt, die im Spital war, wo ich so klar der Überzeugung war, dass ich sofort wieder heimgehe und eben nicht in dem Krankenhaus bleiben werde, und ich nach der Geburt musste sagen, oh mal bitte, dürfen wir doch noch auf das Wochenbett. Und die Hebammen wirklich grossartig waren dort und das alles schon eingefädelt haben. Und gewusst haben, die mich am Anfang in Empfang genommen hat, mit mir das auch angeschaut hat und gesagt hat, schau, ich reserviere euch das Zimmer, wenn ihr es nicht braucht, ist es okay, es läuft im Moment nicht so viel, es war doch Dezember, da kommen offenbar nicht so viele Kinder auf die Welt, wenn ihr es nicht braucht, ist gut. Dann geht ihr wieder heim, ist völlig in Ordnung, aber wenn ihr es braucht, ist es für euch parat. Und ich bin so froh gewesen, haben wir dürfen auf das Familienzimmer und dort einfach wirklich noch ein bisschen sein, und uns bekochen lassen. Das Spital hat wirklich eine feine Küche.
Und ich glaube, auf das Thema werden wir sicher noch mal zurückkommen, was sich auf der psychischen Ebene, was dort für Stolpersteine könnte geben, wo man ein bisschen aufpassen muss.
Im Allgemeinen vom Thema Muttertät oder jetzt im Wochenbett? Also allgemein?
Allgemein, aber jetzt schon jetzt in dieser Situation habe ich jetzt gemeint, vor allem auch fürs Wochenbett. Weil, wenn wir bei den Grenzen bleiben, was ja nachher, also dann ist das Kind einmal da, gell? Und dann hat es sich für mich persönlich so angefühlt, als wäre das ist grenzenlos, keine Grenzen mehr zwischen mir und dem Kind. Wo ich aber auch gelernt habe, das geht nicht allen so. Es gibt da auch nicht es richtig oder falsch, wie vielleicht dann auch viele Mütter das Gefühl haben. Einfach, wenn man das jetzt eben nicht so empfindet, so das Grenzenlos und ich und das Kind und wir sind eins und so, sondern wenn man eben genau eine Grenze spürt zwischen dem Neugeborenen und sich selber und eben Zeit braucht, um die Beziehung aufzubauen oder die Verbindung aufzubauen, es ist beides völlig normal.
Ja.
In meinem Fall, das Grenzenlose ist für mich zum einen eine schöne Erfahrung gewesen, und zum anderen aber auch ein bisschen eine Grenzerfahrung. Weil du dich so... Ich habe ihr dann bei der Vorbereitung überlegt, ja, wieso, weißt du, wieso das Grenzenlose? Und ich glaube, wie man seine eigenen Grenzen... Und vielleicht muss ich das noch erläutern, was ich jetzt genau mit diesen Grenzen meine, aber... So, sich selber so aufgeben im ersten Moment, oder?
Genau,
und ich glaube, das ist das. So das Aufgeben und dann ist einfach, sind die Grenzen nicht mehr da.
Und vielleicht gar nicht so genau wissen, was es dann ist, sondern einfach mal machen. Und dann erst im Nachhinein eigentlich merken, okay, das war das Grenzenlose.
Ich habe jetzt gerade überlegt, wir können es vielleicht auch sogar anders formulieren. Oder vielleicht empfinden es andere eher nicht so, dass sich die Grenzen aufgelöst haben, sondern für gewisse kann es vielleicht auch sein, dass sie sagen, hey, ich kann so fest über meine Grenzen müssen ausgehen. Also eben nicht also nach aussen gehen, sondern nach innen. Das heisst, man ist so oft, sind meine Grenzen überschritten worden.
Ja.
Oder ich glaube, ich stelle mir vor, dass die einen sich eigentlich so gefühlt, so hey, da wäre ich fertig, aber da wird permanent einfach drüber und noch mehr und noch mehr. Darum finde ich, das ist grenzenfrei.
Zuerst ist sie nach aussen, wenn das Kind geboren wird, und dann ist sie nach innen, wenn das Kind da ist.
Ja. Und dann also der Moment, um sich mal überlegen, das ist ja dann einmal ein Zeitchen so, aber wie lang?
Wenn es einem dann mal bewusst wird und man sich dann fragt, okay, wie lange bin ich jetzt noch in dem schaukelnden Bötchen, wo immer wieder Wasser einschwappt?
Oder auch wie lange will ich dann die permanenten Grenzüberschreitungen? Und ich glaube, eben der Moment ist auch individuell.
Ja, unbedingt.
Und ich glaube auch, es gibt wahrscheinlich verschiedene Grenzen. Bei der einen sagt man, da halte ich es noch aus und so. Aber bei denen und denen mag ich nicht mehr. Da muss ich jetzt wieder meine Grenzen wahren.
Und auch wieder, wie der Schwangerschaft schon, sagen, was ich will und was nicht. Hm. Ob es dann beim anderen, vor allem wenn das Kind ist, so ankommt, wie ich es gerne hätte und so einen Output hat, wie ich es gerne hätte, ist dann die andere Frage. Aber vielleicht braucht man dann rundum jemanden, der einem hilft, die Grenzen so zu wahren.
Und was ich eben auch glaube, und ich habe diesen Satz gelesen in einem Buch, das ich im Moment lese, meine Grenzen machen mich aus. Und ich glaube, das Schwierige, das verdammt Schwierige ist in der Muttertät, dann, je nachdem, jetzt in meinem Fall, haben sich die Grenzen aufgelöst. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich weiterhin gesund bleiben kann, brauche ich aber wieder Grenzen. Und das Schwierige ist ja, wenn jetzt Grenzen mich ausmachen, also meine Grenzen machen mich aus, ich jetzt aber in der Muttertät ja auf der Suche bin nach einem neuen Ich oder das neue Ich ist sich jetzt am rausschillen, dann sind ja vielleicht die Grenzen auch ein bisschen neu.
Sind vielleicht am Anfang, also gerade wenn du von rausschälen schwätzt, kommt mir so, ist jetzt vielleicht ein bisschen das Falsche, weil so eine Schlange in Sinn, die sich so aus dieser Haut begibt, oder eine Spinne, die sich so aus dieser alten Haut begibt und dann vielleicht noch ganz fein ist. So die neue Haut ist noch nicht so dick, ist noch ein bisschen durchlässig.
Aber du vielleicht eben darauf angewiesen wärst, dass die Haut eben widerstandsfähig ist und verhebt.
Ja, aber sie ist es noch nicht.
Aber sie ist es noch nicht. Und unter anderem so fühlt sich für mich Muttertät an. Dass man auf der Suche ist und man braucht aber gewisse Sachen schon, aber man hat es noch nicht und es ist so, ja.
Und das ist etwas, was für mich das allergrößte Learning war. Es kommt alles. Es kommt alles. Wenn ich gerade keine Lösung habe, wenn ich in einer Situation hocke, wo ich denke, das ist nicht gut, aber ich weiss nicht, ich stand so auf dem Schlauch, ich stand so am Berg. Es wird eine Lösung geben. Wenn ich sie jetzt noch nicht weiss, dann brauche ich vielleicht noch ein bisschen einen längeren Schnauf. Vielleicht muss ich jemanden dazuholen, der mir hilft, den Schnauf zu haben, der mich an der Hand nimmt. Es wird für alles eine Lösung geben.
Schön gesagt.
Und jetzt
für den Abschluss.
Genau. Und jetzt schaue ich auf die Zeit. Ich glaube, alles Weitere von diesen Grenzen, ich glaube, es wird einen zweiten Teil geben.
Unbedingt.
Oder einen dritten und einen vierten. Genau.
Danke. Und
danke vielmals. Danke fürs Zuhören. Und in dem Fall bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.